heißt, dass keine Bilder, Ton- und Bildaufnahmen angefertigt werden dürfen während der Sitzung. Wir steigen ein mit Tagesordnungspunkt 1. Jetzt eben öffentlich Bericht der Bundesregierung zum Gipfel für europäische digitale Souveränität am 18. November 2025. Ein Punkt, den wir auch in Selbstbefassung debattieren, eben mit Debatte, eine Debattenrunde und zunächst Einführung vom Ministerium, vom Herrn Staatssekretär, bitte.
Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Wir haben tatsächlich am 18.11. den europäischen Gipfel zur digitalen Souveränität hier in Berlin veranstaltet. Das ist hervorgegangen aus dem gemeinsamen Ministerrat mit unseren französischen Freunden in Toulon im Sommer. Und die Intention ist auch relativ offensichtlich, nämlich wir sehen, dass digitale Komponenten einen immer größeren Anteil an der insgesamten Wertschöpfung haben. Und es muss unser Bestreben sein, bei diesem ganzen wirtschaftlichen Potenzial, was damit einhergeht, eben auch die Wertschöpfung in Europa zu halten bzw. in Europa zu steigern. Das ist unser Ziel und unser Interesse gewesen. Und wir haben tatsächlich hiermit das Format des Digitalgipfels auch weiterentwickelt in ein auch deutlich politischeres Format. Das will ich sagen. Wir hatten als Spitzenredner hier den Staatspräsidenten Frankreichs, Emmanuel Macron, den Bundeskanzler Friedrich Merz, aber auch die Exekutivvizepräsidentin der Europäischen Union, Henna Virkkunen. Wir waren durch die Bank auch mit sehr vielen Vertretern sowohl aus der Industrie als aber auch mit 60 Vertreterinnen und Vertretern aus der Zivilgesellschaft hier durch die Bank gut bestückt. Wir hatten ein sehr anspruchsvolles Programm. Wir haben zudem Delegationen aus fast allen europäischen Staaten gehabt, sehr viele Ministerinnen und Minister, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre. Es gab zahlreiche Side-Events rund um unsere Veranstaltung und ich glaube, dass wir hier insgesamt einen guten Punkt gemacht haben. Die einzelnen Themen brauche ich, glaube ich, gar nicht aufzuzählen, denn ich sehe auch in diesem Raum eine ganze Reihe, die auch dabei gewesen sind. Der Digitalausschuss war auch eingeladen. Ich darf mich bei allen bedanken, die da waren, auch für die Feedbacks, die wir dazu bekommen haben. Ich will noch mal sagen, was auch am Ende hier Outcome gewesen ist. Wir haben insgesamt von Unternehmen aus Deutschland und Frankreich Investitionszusagen in Höhe von 12 Milliarden Euro. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Zudem wurden auch Maßnahmen zur Förderung von European Frontier AI verabredet, unter anderem auch hier die Challenge der Sprint mit 125 Millionen Euro zum Thema Ethik in der KI, glaube ich, eine sehr wichtige Initiative, die wir hier treiben. Wir haben eine deutsch-französische Initiative begründet zur Entwicklung einer souveränen europäischen Verwaltungs-KI. Wir haben eine weiterhin deutsch-französische Taskforce für digitale Souveränität angekündigt und wir haben am Ende auch das Thema EDIC, die Digital Commons, hier noch mal unterzeichnet und dazu auch ein interessantes Panel gehabt, um auch das Thema Open Source nach vorne zu treiben und auch die deutsch-französische Kooperation, um bei Open Source hier auch noch mal ein Stück mehr Gas zu geben.
Vielen Dank für die Einführung. Dann starten wir mit der ersten Runde. CDU-CSU, Thomas Pauls.
Ja, Herr Vorsitzender, lieber Thomas, vielen Dank für die Ausführungen. Ich hätte ein paar Fragen und zwar vielleicht einleitend noch. Vor dem Gipfel war die Situation ja, also ich sag mal, die Erwartungen waren hoch. Frankreich allerdings auch, die politische Situation in Frankreich durchaus turbulent, sage ich mal. Im Nachhinein würde ich sagen, hat man sich sehr einig gezeigt. Ich habe sogar Formulierungen gelesen, dass man will jetzt den deutsch-französischen Motor für die europäische digitale Souveränität jetzt darstellen oder sein. Die logische Folge daraus ist ja, dass man jetzt in der EU auch geschlossen auftritt, zum Beispiel also insgesamt bei Strategien, aber auch bei Gesetzesvorhaben. Ich denke da an die vielen Themen, die wir haben, KI, Daten, deren Schutz, Cloud-Standards, Audi Wallet, also viele Themen. Gibt es jetzt schon konkretere, ich sag mal, Themen, vielleicht auch einen Zeitplan oder sogar oder auch Prioritäten, die man hier setzen möchte, die man in den nächsten Schritten angehen möchte?
Ja, lieber Kollege Pauls, danke für die Frage. Wir haben also hier in der Tat mit Frankreich auch eine sehr enge Partnerschaft und Zusammenarbeit. Auch die Themen, die wir hier heute in der Sitzung schon besprochen haben zum Digital Omnibus, also wie wir tatsächlich Bürokratie reduzieren können, gerade auch bei den Themen wie künstliche Intelligenz. Hier haben wir auch einen sehr engen Austausch und da darf ich mich auch bedanken. Ich glaube, dass auch die Zusammenarbeit zwischen Bundeskanzler Merz und Emmanuel Macron recht fruchtbar ist. Beide haben da ein gutes gemeinsames Verständnis voneinander. Deshalb, ich will noch mal von dem konkreten Gipfel auch auf die Ergebnisse verweisen. Ich glaube, es war für uns auch wichtig, dass von der Unternehmensseite aus hier auch mehr auch europäische Lösungen mit in Betracht gezogen werden. Ich will es auch noch mal sagen, es richtete sich nicht gegen irgendjemanden. Wir wollen ja auch nicht Protektionismus ins Feld führen, sondern wenn beispielsweise ein Unternehmen wie SAP erklärt, neben den amerikanischen Modellen eben auch das von Mistral zu verwenden, ist, glaube ich, ein guter Beitrag. Es hilft den Anwenderinnen und Anwendern für mehr Auswahl und ist am Ende etwas, was tatsächlich auch auf das europäische KI-Ökosystem einzahlt. Und ja, bei allen weiteren Vorhaben stimmen wir uns sehr eng mit Frankreich ab.
Bürokratieabbau ist das Stichwort. Herr Wildberger hat ja auf dem Gipfel geäußert, dass wir einen verstärkten Fokus darauf setzen müssen, Produkte zunächst mal zu bauen, bevor wir beginnen, sie zu regulieren. Klingt ja auch erstmal logisch. Jetzt ist aber vereinzelt Kritik aufgekommen, das würde A, nur den großen US-Anbietern nutzen und B, man solle dann auch eigentlich lieber digitale Souveränität durch mehr Regulation erreichen. Vielleicht in diesem Spannungsfeld mit dem, was auf dem Gipfel besprochen wurde, im Hinterkopf. Wie ist da die Meinung im Ministerium?
Ja, also Carsten Wildberger verweist immer auch auf den Koalitionsvertrag und da ist explizit der Staat als Ankerkunde benannt. Und ich glaube, jenseits von allen regulatorischen Fragen ist es erstmal so, dass wir tatsächlich selber etwas tun können, nämlich indem wir mehr Lösungen beschaffen bei europäischen Unternehmen und tatsächlich nicht immer automatisch nur die Lösungen aus Drittstaaten in Betracht ziehen. Und das ist das, was wir jetzt auch mit dem neuen Digitalministerium beginnen. Wir sehen, dass das in der Vergangenheit anders gehandhabt wurde, aber das ist unsere Ambition, hier jedenfalls auch deutlich zu stärken, auch gerade im Bereich der Startups. Wir haben heute Morgen einen Workshop gemacht mit Startups aus dem Bereich Agentic AI. Wir wollen hier Instrumente oder sind dabei, Instrumente aufzubauen, um tatsächlich auch Aufträge an junge Unternehmen zu geben, was in der Vergangenheit bisher nicht besonders gut funktioniert hat. Das ist jedenfalls unsere Ambition. Und dann ist es so, dass wir natürlich als Staat immer auch nur einer von vielen Akteuren sind. Die Unternehmen müssen sich hier auch selber sortieren. Und das, was ich erlebe, ist, wenn man mit Unternehmensvertretern auf C-Level spricht, dass auch viele tatsächlich über die Frage, wo sie eigentlich ihre Cloud-Leistungen beziehen, wo sie AI beziehen, selber gar nicht entscheiden, sondern dass häufig irgendwo im Bauch des Unternehmens entschieden wird. Und da werben wir natürlich dafür, sich stärker auch europäische Produkte anzugucken, auch als einen Plan B. Also gar nicht unbedingt jetzt, um damit andere Produkte zu ersetzen, sondern um überhaupt erstmal in den Markt zu kommen. Und wenn man eine gewisse Größe erreicht, gerade wenn es um Rechenzentren geht, sind Economies of Scale schon ein Faktor, sind Aufträge aus der Industrie wichtig, Aufträge von uns wichtig. Und das ist im Kern etwas, was wir tun, um hier die europäische Digitalwirtschaft zu stärken.
Dann noch eine abschließende Frage. Wir haben jetzt im EU-Parlament eine überfraktionelle Initiative beziehungsweise gegen die Nutzung von Microsoft 365. Das geht sogar weiter. Man will auch bei der Hardware, also Tastaturen, Bildschirme, Mäuse, ich glaube auch weg von Windows, also nicht nur von Office, sondern auch von Windows, mit den frischen Eindrücken vom Gipfel und gerade, dass da in diesem Antrag auch eine mittlere Frist sogar erwähnt wird. Für wie realistisch kann man das halten oder auch wie sinnvoll wäre das?
Ich bin selber mit Cherry-Tastaturen groß geworden und kann mich an das Klacken noch erinnern. Aber ich will hier nicht für einzelne Produkte aus Deutschland werben, aber damit zumindest sagen, es gibt sie. Ich glaube, dass wir sollten das nicht gegen irgendwas richten, sondern für etwas. Und wir bereiten ja das Thema Open Source auch im Einsatz vor. Wir haben in unserem Ministerium jetzt begonnen, auch tatsächlich Open Desk einzusetzen. Wir lernen dabei, dass es da noch eine Menge Dinge gibt, die getan werden muss. In der alten Regierung war die Anzahl von Open Source null in den Ministerien und wir gehen jetzt hier ambitioniert ans Werk.
Vielen Dank und für die AfD, Herr Rupp.
Herr Vorsitzender, Herr Staatssekretär Jarzembeck, geehrte Kollegen. Als Digitalpolitiker kann man bei dem Thema digitale Souveränität Deutschlands nicht ruhig schlafen. Und ich befürchte, Herr Digitalminister Wildberger kann das auch nicht. Egal in welchen Bereich wir blicken, ich denke an unsere Infrastruktur, ich denke an die Rechenzentren, ich denke an die Cloud-Infrastruktur, ich denke an die Mobilfunkinfrastruktur. Wir können fast nichts mehr europäisch, nicht mal europäisch bauen, geschweige denn deutsch bauen. Das geht ja sowieso gar nicht mehr in den Bereich. Also wir haben eine extreme Abhängigkeit, das müssen wir leider konstatieren, von den USA und von China. Wenn die sich zusammentun würden, hätten wir ein ganz großes Problem. Und dann haben wir eine große Erpressbarkeit. Und ich habe leider in diesem Gipfel keine wirklichen Ergebnisse dazu gesehen. Schon alleine die Tatsache, dass wir in Sachen mobile Endgeräte im Prinzip völlig abhängig sind zum Großteil. Ja. wenn da die Software-Updates ausbleiben, wenn da der Verkauf ausbleibt, dann wird das ein riesiges Problem. Was hat das Digitalministerium für eine Lösung oder für eine Langfriststrategie? Jetzt mal kurzfristige Abkommen mit Frankreich, das ist immer schön und gut, aber wir haben ja in sämtlichen Bereichen eine nahezu 100% Abhängigkeit. Es kommt immer darauf an, wo, in welchen Bereich man schaut, und wir müssen da dringend zumindest ein Stück weit rauskommen. Deshalb da erstmal die Frage, haben Sie dazu gerade zu den mobilen Endgeräten irgendeine Idee oder bleiben wir einfach abhängig, so wie es aktuell faktisch ist?
Ich glaube, man muss vielleicht mal die Frage sortieren, was für ein Verständnis man eigentlich vom Staat hat. Und ich entnehme Ihren Worten dem Verständnis, dass der Staat die Dinge alle regeln soll. Ich glaube aber nicht, dass wir eine VEB-Handy brauchen. Also es gab schon mal in diesem Teil Deutschlands den Versuch, das alles staatlich zu organisieren. Das hat nicht besonders gut funktioniert. Und deshalb bin ich ein Fan davon, eher auf Marktwirtschaft zu setzen. Man muss halt die richtigen Anreize schaffen. Und jeder hat es natürlich auch selber in der Hand. Man darf sich natürlich nicht wundern, wenn man am Ende irgendwie für 9,95 den Handy-Flatrate-Unlimited-Tarif schießen will, dass dann Anbieter gucken, wie sie ihre Kosten reduzieren. Ich will aber auch mal sagen, dass diese hundertprozentige Abhängigkeit, die Sie skizzieren, dass ich die so nicht sehe. Also wenn wir mal auf den Mobilfunkmarkt gucken, dann haben wir mit Nokia und Ericsson zwei Unternehmen, zwei Ausrüster, die wirklich global führend sind und die auch in den deutschen Mobilfunknetzen tatsächlich einen hohen Durchdringungsanteil haben. Wir haben über die Frage diskutiert, ob der restliche Teil, eben ob das klug ist, da auch noch chinesische Unternehmen drin zu haben. Die alte Regierung hat Verträge geschlossen, die chinesischen Unternehmen aus dem Kernnetz herauszubringen. Aber hier haben wir ja Player, die tatsächlich im Weltmarkt einen Punkt machen. Und wir haben auf diesem Gipfel, weil wir bei Software besser werden müssen, haben wir Zusagen der Unternehmen, nicht des Staates, sondern der Unternehmen von 12 Milliarden Euro für Investitionen in europäische Technologie. Wir bauen die AI Gigafactory. Davon bauen wir übrigens 5 Stück in Europa, auch mit Mitteln, um hier unsere Souveränität zu stärken. Das ist zum Beispiel ein weiterer Baustein. Wir machen jetzt die Rechenzentrumsstrategie, um hier tatsächlich auch gerade europäischen Playern den Aufbau von Rechenzentren zu erleichtern. Und ich habe gerade schon mal gesagt, Staat als Ankerkunde. Wir wollen jetzt auch verstärkt durch unser Einkaufsverhalten die europäische Digitalwirtschaft stärken.
Vielen Dank. Also natürlich wollen wir keine Planwirtschaft. Wir sind die letzte Partei, die das will. Trotzdem braucht man als Regierung eine Strategie. Das war die Frage dahinter. Und natürlich kann man sich darauf einigen, bessere Rahmenbedingungen. Das wäre auch unser Ansatz insgesamt für die Digitalindustrie. Das ist den Weg, den man gehen muss. Aber ich sehe da nichts Konkretes von dem Gipfel. Das ist ja genau das Problem. Ein paar Investitionszusagen, das ist jetzt auch eher mau. Auch von dem Volumen her, 12 Milliarden ist jetzt nichts im Verhältnis zu dem, was wir international sehen. Deswegen sehe ich da wirklich keine richtige Strategie, wie wir aus dieser Abhängigkeit rauskommen, sondern einfach so dieses Flickwerk leider, was wir schon seit Gründung des Digitalministeriums sehen. Was sagen Sie denn dazu, wenn jetzt nicht nur die AfD kritisiert, sondern auch viele verschiedene Verbände kritisieren ja auch diesen Gipfel, der ja eigentlich eher Show war, als dass dann wirklich was rausgekommen ist. Ich nehme jetzt mal exemplarisch die Gesellschaft für Informatik. Da hat der Präsidiumsarbeitskreis auch das genauso kommentiert, dass das ein Gipfel ist ohne Ergebnisse. Wichtige Kritikpunkte waren, das haben Sie jetzt noch mal am Anfang kurz erwähnt, Open Source wurde eigentlich zum Großteil ausgeblendet. Wie würden Sie das kommentieren? Hat der Verband da nicht aufgepasst? Oder warum kommt diese Kritik? Und natürlich, wenn parallel zu diesem Gipfel bekannt wird, dass Bayern mit Milliardenvolumen dann mit Microsoft Verträge abschließt, dann frage ich, wie gut abgestimmt sind denn diese Gipfel und unsere digitale Politik auf Bundes- und Länderebene? Weil das sieht nicht abgestimmt aus, da macht halt jeder, was er will.
Sie haben jetzt so lange geredet, Herr Kollege, dass Sie erwarten, dass ich in 7 Sekunden all das widerlege, wo Sie gerade das Gegenteil von dem behaupten, was ich hier 5 Minuten lang an Maßnahmen erklärt habe. Und ich habe den Eindruck, dass Sie schon eben die Planwirtschaft wieder wollen, weil ich aus der AfD immer nur kollektivistische Töne höre. Die und wir und nicht der Einzelne. Und deshalb, Sie haben gesagt, wir müssten das jetzt bauen, mobile Endgeräte. Nein, wir werden kein VEB-Endgerät bauen. So sehr Sie sich das als AfD wünschen, das werden wir nicht tun. Wir setzen auf den Markt und auf die Freiheit.
Vielen Dank. Für die SPD, Johannes Schätzl.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Glückwunsch, Herr Staatssekretär, zu einem sehr gelungenen Gipfel. Ich würde vielleicht ein paar Teilblöcke fragen. und zunächst auf das Thema Unternehmenskooperationen eingehen. Wir haben ja in vielen Bereichen, wo wir wissen, dass wir Nachholbedarf haben. Deswegen frage ich mich, hat man mit Frankreich so eine Liste an Schlüsseltechnologien priorisiert, also KI, Quantentechnologie, Cloud oder auch Chips? Gibt es da eine priorisierte Liste von Schritten, die man abarbeiten will im Bereich der Schlüsseltechnologien?
Ich glaube, die Technologien liegen auf der Hand. Vielen Dank, Herr Kollege, für die Frage. Die liegen auf der Hand. Das Thema künstliche Intelligenz hat natürlich momentan eine sehr große Bedeutung und stand auch bei dem Gipfel im Vordergrund. Aber darum herum haben Sie auch weitere Technologien benannt, wie Quantentechnologien beispielsweise oder auch das ganze Thema New Compute, was für uns eine große Rolle spielt. Es ist so, dass wir am Ende natürlich auf die Unternehmen zugehen und gucken, dass es hier Kooperationen gibt von den Dingen, wo die Unternehmen auch dran glauben, dass das ein Zukunftspotenzial hat und dass sie auch Innovationen haben, mit denen sie in dem Markt Erfolg haben können. Das werden wir also quasi nicht dirigistisch hier vorgeben. Das machen wir eher mit Forschungsprogrammen, wo wir in diese ganzen Bereiche hinein halt auch Forschungsprojekte unterstützen.
Ich bleibe beim Thema Unternehmen. Blick zu den Start-ups. Wir hatten ja hier schon mal diskutiert und, glaube ich, waren uns einig, dass wir ein Kapitalproblem in der Skalierungsphase von Start-ups haben. Hat man dazu beim Gipfel mit Frankreich gesprochen, wie man auch versucht, privatwirtschaftliches Kapital für die Skalierung von Start-ups zu erzielen?
Ja, das haben wir in der Tat. Es gab auch verschiedene Side-Events, auch mit Investoren, die hier auch erklärt haben, welche Investitionen sie in Startups tätigen. Ich glaube, wir haben auch in dieser Woche eine gute Nachricht gehört, dass mehrere hundert Millionen jetzt bei dem Startup Black Forest Labs investiert werden. Also wir sehen das schon, dass wir hier tatsächlich auch Champions haben aus Europa, auch aus Deutschland selbst. Und das Thema einer Bankenunion bleibt auf der politischen Agenda. Das ist wichtig, dass wir hier tatsächlich die Kapitalmärkte in Europa auch einheitlicher gestalten, damit man bessere Investitionsmöglichkeiten hat. Und wir haben auch schon in der letzten Regierungszeit unter Angela Merkel mit unserem Zukunftsfonds doch auch sehr viele Instrumente bereitgestellt, die das Wagniskapital-Ökosystem pushen. Und wir haben, wenn ich mich richtig erinnere, damals von 4 auf 20 Milliarden Euro hier die Investitionen erhöht, was sich auch in vielen Deep-Tech-Startups wiederfindet, die wir jetzt in Deutschland sehen.
Könnten Sie noch ein bisschen was zu Unternehmenskooperationen sagen? Also welche Unternehmenskooperationen wurden genau geschlossen? Gibt es da auch bereits verbindliche finanzielle Zusagen oder verbindliche Zeitpläne?
Also ich kann die jetzt nicht im Einzelnen hier auflisten. Das können wir gerne sonst auch noch mal nachliefern, wenn das gewünscht ist. Das sicherlich Prominenteste war das Thema mit SAP mit Mistral, was auch, glaube ich, in der wirtschaftlichen Bedeutung eine große Rolle spielt, weil es hier auch um viele Kundenaufträge, die man hat. Es gab in dem ganzen Bereich des Wagniskapitals hier an der Stelle Kooperationen, mit denen wir hervorgegangen sind. Und ich will auch noch mal betonen, weil das Thema Open Source ja noch mal platziert wurde, dass wir hier diesen EDIC Digital Commons gestartet haben und dass hier auch die Sovereign Tech Agency, die wir mit einem zweistelligen Millionenbetrag jedes Jahr finanzieren, dass aber auch das CENDIS, das Zentrum für digitale Souveränität, was wir mit einem zweistelligen Millionenbetrag jedes Jahr finanzieren, hier im Lead sind, auch im Falle der Sovereign Tech Agency auch auf der Bühne gewesen sind und beide Organisationen auch in dieses EDIC einzahlen und wir hier auch unsere Investitionen gerade im Open-Source-Bereich deutlich noch mal ausweiten werden. So.
Zum Gipfel gab es, ich glaube, auch zum Teil berechtigte Hinweise aus der Zivilgesellschaft, dass sie gerne mehr eingebunden wäre. Können Sie als Ministerium zusagen, dass das bei den nächsten Gipfeln der Fall ist?
Wir werden sicherlich noch mal über die Einladungsverteiler schauen. Ich bitte aber auch um gewisses Verständnis, dass das nicht unsere eigene Veranstaltung war, sondern dass wir die mit Frankreich gemeinsam gemacht haben. Hier wurde ja auch schon darauf hingewiesen, dass es durchaus politische Veränderungen auf der französischen Seite im unmittelbaren Vorlauf dieses Gipfels gegeben hat. Und insofern mache ich auch mal ein Kompliment an alle auf der Arbeitsebene, die hier wirklich bis zum letzten Moment Nachtschichten gemacht haben. Das ist wirklich gut gelungen. Wir hatten nicht die Freiheit, wie bei einem rein deutschen Gipfel hier die Einladungsliste zu gestalten, wie auch die Panels zu gestalten und mussten da immer mit Frankreich gemeinsame Wege finden. Wir werden uns das Thema Zivilgesellschaft wichtig und wir werden bei künftigen Gipfeln sicherlich auch sehr deutlich die Zivilgesellschaft einbeziehen.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Dann Frau Rebecca Lehnhardt für die Grünen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Erstmal sehe ich die grundsätzliche Themensetzung, dass wir über digitale Souveränität sprechen, da sind wir uns, glaube ich, einig, für richtig. Deswegen hatte ich den Gipfel auch mit Spannung erwartet. Was mir gefehlt hatte auf dem Gipfel vor Ort, war der Fokus auf Open Source. Das Wort kam meiner Meinung nach sehr wenig vor, auch innerhalb der Beiträge. Die Kritik kommt nicht nur von mir, sondern sie ist ja auch im Nachgang durch die Presse gegangen. Ich hatte jetzt aber sowohl in Ihrem Eingangsstatement als auch vom Herrn Minister in seiner letzten Rede dann doch noch mal einige Open-Source-Aspekte auch gehört, dass Sie das mit nach vorne treiben wollen. Das würde mich natürlich freuen, das würde ich unterstützen. Sie hatten auch noch mal die Wichtigkeit betont, dass ein Staat als Ankerkunde auftreten soll. Und deshalb würde meine Frage in die Richtung gehen, ob es denn eine Aktualisierung oder eine modernere Beschaffung geplant ist, bei der Open Source und offene Standards Vorrang haben?
Ja, Frau Kollegin, erstmal vielen Dank für die Frage. Ich hoffe, wenn Sie mich dann in künftigen Instagram-Videos platzieren, dass Sie auch meine gesamte Antwort nehmen und nicht aus dem Kontext reißen. Das kennt man nur von anderen Parteien hier aus den äußeren Rändern. Das vielleicht einmal vorneweg gesagt. Es ist nicht einfach, mit einer Bemerkung gleich den halben Raum hier in Aufregung zu bringen, aber es ist mir offenbar gelungen. Wunderbar. Dann, wenn die Richtigen sich angesprochen fühlen, dann habe ich offenbar mit meiner These recht gehabt. Also, ich möchte das auch noch mal deutlich begrüßen, dass Sie sich hier immer sehr ausführlich zum Thema Open Source äußern. Ich hätte es aber noch mehr begrüßt, wenn Sie auch in der Regierungszeit, wo die Grünen Verantwortung hatten, das Thema Open Source vom Lippenbekenntnis ins Doing gebracht hätten. Das ist das, was wir jetzt genau tun, indem wir jetzt versuchen, das, was wir da vorgefunden haben, an Dingen ins Leben zu bringen. Wir haben als allererstes Haus angefangen, dieses Open Desk von Zendis ins Ministerium zu holen, auch in die Leitungsebene hinein, um mal zu verstehen, wie gut das Ganze funktioniert. Und wir sehen da aber noch eine ganze Reihe von Themen, die wir lösen müssen. Ich bin da persönlich sehr ambitioniert, das zu lösen, weil ich es wichtig finde, eben über Open Source nicht nur zu reden, sondern es tatsächlich zum Einsatz zu bringen. Und da gibt es echt eine Menge zu tun. Das hat Priorität in dieser Regierung. Wenn Sie uns dabei unterstützen, jederzeit gerne.
Vielen Dank. Ich habe jetzt tatsächlich nichts gehört in Richtung Vergabe. Ich freue mich aber, dass Sie meine Social-Media-Kanäle folgen und möchte noch mal darauf hinweisen, dass ich an Ihrer Antwort keinerlei Dinge rausgeschnitten habe. Vielleicht müssten Sie sich da noch mal das Original angucken, aber die Antwort war tatsächlich unbearbeitet. Ich hätte noch eine Frage in anderer Richtung. Und zwar beim Thema digitale Souveränität hatten wir jetzt auch immer mal wieder über den Einsatz von Palantir gesprochen. Und ich hatte eigentlich vernommen, dass wir da eigentlich alle eindeutig eine Haltung haben, dass der Einsatz von Palantir mit digitaler Souveränität nicht zusammenzubringen ist. Sie hatten jetzt auch schon mal gesagt, dass vielleicht noch mal Einladungsverteiler geprüft werden müssten, was den Souveränitätsgipfel betrifft. Jetzt wollte ich aber trotzdem noch mal nachfragen, wie Sie das bewerten, dass da eine Vertretung von Palantir offensichtlich mitgekommen über einen anderen Titel, über die EU AI Champions, aber wie es dazu gekommen ist, dass da eine Vertretung von Palantir ausgerechnet beim digitalen Souveränitätsgipfel mit am Tisch sitzt und ob Sie das noch mal aufarbeiten werden.
Also ich habe gesagt, dass wir natürlich auch bei künftigen Gipfeln immer wieder auch die Verteiler entsprechend gestalten und dass, wenn wir den hundertprozentig alleine machen, natürlich mehr Möglichkeiten haben, als wenn wir das mit unseren französischen Freunden abstimmen. So, zum Zweiten, was das Thema Palantir betrifft, ich habe da meine persönliche Meinung zu. Ich glaube, dass man Analyse-Tools braucht, auch gerade im Bereich der Innenpolitik. Ich glaube aber auch, dass es hinreichend viele Anbieter auch aus Europa gibt, die leistungsfähig sind. Ich würde mir das wünschen, wenn man an dieser Stelle einen Wettbewerb macht und auch den Unternehmen hierzulande die Chance gibt, eben da entsprechende Lösungen zu bieten. Ich glaube aber, dass man nicht das Argument Palantir nehmen darf, um damit insgesamt Analyse-Tools in der Polizeiarbeit zu verteufeln. Und das ist eine wichtige Linie, die ich hier ziehen will, um mal klarzumachen, wo ich da stehe. Wenn wir auf den Gipfel gucken, dann hatten wir da natürlich entsprechend einen Vertreterkreis, wie ich das vorhin erläutert habe. Es gab aber Side-Events, gab auch ein Side-Event, Sie haben den gerade benannt, der von einer privaten Organisation gemacht worden ist. Und bei diesem Side-Event ist tatsächlich an uns sogar eine Liste der Teilnehmenden vorher übermittelt worden. Da fand sich kein Hinweis darauf, dass irgendwelche Mitarbeiter der Firma Palantir dabei sein würden. Das war dort anders angegeben. Ich habe die Presseberichte auch gesehen, dass eine Person, eine ehemalige SPÖ-Abgeordnete aus Österreich, jetzt offensichtlich in Diensten von Palantir ist, ehemalige Bundesgeschäftsführerin der SPÖ. Wie auch immer, das haben wir jetzt entsprechend so wahrgenommen und werden natürlich unsere Schlüsse auch daraus ziehen. Das ist uns aber vorher nicht kommuniziert worden.
Vielen Dank. Und für die Linke, Frau Vogtschmidt.
Vielen Dank. Ja, vielleicht noch mal kurz anschließend, weil Sie auch gerade das Video, was ja heute in der Obleuterunde schon Thema war, von Frau Lehnhardt erwähnt haben und damit auch abzielten, dass auch die politischen Ränder hier im Parlament, dass Ihnen das auch schon untergekommen ist. Ich weiß nicht, ob Sie als laut Hufeisentheorie damit auch uns meinen als politisches Randphänomen, aber ich wüsste jetzt nicht von Videos, wo Ihre Reden aus linker Perspektive verschnitten wurden. Deswegen möchte ich diese Unterstellung auf jeden Fall weit von uns weisen. Falls Sie doch noch andere Videos von möglichen linken KollegInnen haben, dann können Sie das ja gerne bei uns einreichen und wir würden uns natürlich gewissenhaft darum kümmern, um das auch aufzuklären. Nur für die Zukunft. Weil auch gerade nochmal das Zitat von Herrn Manns angesprochen wurde zum Ankerkunde für souveräne Arbeitsmittel in der öffentlichen Verwaltung. Da würde ich gerne nochmal drauf einsteigen und auch nachfragen, weil auch auf den letzten digitalen Veranstaltungen, wo ich in den letzten Tagen zu Gast war, war es doch schon sehr deutlich, dass da auch ankam, dass gerade Frankreich sich sehr auf europäische Souveränität und europäische Unabhängigkeit bedacht hat und dort auch sehr klar war in den Äußerungen, die auch Macron getätigt hat und Herr Merz da eher auf diesem doch sehr deutsch-nationalstaatlichen Souveränitätsaspekt eingegangen ist, was einfach eine unterschiedliche Prioritätensetzung vielleicht aufgemacht hat. Deswegen würde ich hier gerne nochmal nachfragen, können Sie uns vielleicht erhellen, was er denn mit den souveränen Arbeitsmitteln in der öffentlichen Verwaltung genau gemeint haben könnte? Also für welche Beschaffung soll das gelten? Ab wann und in welchem Umfang und für welche Beschaffung sollte es vielleicht auch nicht gelten? Jetzt explizit auf das Zitat von ihm, dass wir als Deutschland Ankerkunde werden sollen.
Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Vogtschmidt. Ich glaube, insgesamt ist, wenn man mit Frankreich arbeitet, schon auch ein Verständnis wahrnehmbar, dass Frankreich auch sehr überzeugt davon ist, dass es auch geeignete französische Industrien gibt, bei egal welchen Themen, über die man so redet. Und deshalb, ich glaube, es ist auch in Ordnung. Wir haben ja einen europäischen Gipfel gemacht, wenn der Kanzler sagt, wir brauchen ja auch deutsche Tools. Und das ist ja das, was wir hier tun. Wir wollen ja unsere Unternehmen fördern. Wir wollen aber auch unsere Open-Source-Entwickler fördern. Was wir machen, sind, ich habe es vorhin schon mal gesagt, über die Sovereign Tech Agency jedes Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag in das Open-Source-Ökosystem hinein zu investieren. Wir nehmen jedes Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag in die Hand, um mit Zendesk das Thema einmal Open Code und einmal Open Desk nicht nur zu entwickeln, weiterzuentwickeln, sondern auch zu betreiben. Wir haben es bei uns selbst im Ministerium in Einsatz gebracht. Und das ist mit den Arbeitsmitteln auch gemeint. Also gehe ich von aus, dass der Bundeskanzler das gemeint hat. Und wir wollen das tatsächlich auch in eine konkrete Anwendung hineinbringen. Das ist unsere Ambition. Wir haben bei uns im Ministerium selbst in der Leitung Arbeitsplätze mit Open Desk ausgestattet. Und ich würde selber sehr gerne damit als Primärwerkzeug arbeiten. Und da sind aber noch ein paar Aufgaben zu machen, weil der ministerielle Einsatz auch gewisse Besonderheiten hat, die sich vielleicht auch von dem unterscheidet, was in Unternehmen der Fall ist, beispielsweise Unternehmen, Dokumente, die Vertrauensschutz genießen etc. Und daran wird jetzt gearbeitet. Und wenn das dann soweit ist, wünsche ich mir auch, dass das ausgerollt wird auf weitere Ministerien. Das wird jedenfalls unsere Ambition sein, da auch genau hinzukommen.
Weil Sie ja gerade Open Desk und Open Code angesprochen haben, hat denn die Bundesregierung die Absicht, auch Microsoft-Produkte durch die öffentliche Verwaltung und insbesondere auch durch die Bundesministerien und Behörden einzustellen oder zu reduzieren, perspektivisch?
Also das ist absolut unser Ziel. Und ich glaube, das hat auch ganz unterschiedliche Gründe. Also so eine Monokultur ist immer gefährlich. Und eine reine Monokultur von einem Anbieter birgt einfach auch ganz erhebliche Gefahren. Und wir sehen ja auch in der Wirtschaft, dass inzwischen hier auch breiter gedacht wird. Es gibt die Initiative von Stackit, die auf Basis von den Google-Systemen am Ende alternative Lösungen anbieten. Wir finden das wichtig, dass wir hier auch mit einer Open-Source-Lösung am Ende wirklich tatsächlich eine unabhängige Lösung haben. Das bedeutet natürlich Umstellungsaufwand, das ist klar, sowohl was den IT-Betrieb betrifft. Sie müssen an die Geräte ran, aber Sie müssen auch die Anwenderinnen und Anwender schulen. Wir haben sehr viele Fachverfahren, auch in den kommunalen Ebenen, die Schnittstellen zu den Microsoft-Produkten haben. Das kann man einfach nicht über Nacht so entsprechend umstellen. Deshalb ist das ein gewisser Pfad, den man geht, aber es ist unser Ziel, dass wir hier jedenfalls eine signifikante Anzahl auch von Arbeitsplätzen hinbekommen, die dann nicht mehr auf der Microsoft-Ebene ist. Da kann man sich, glaube ich, auch das Beispiel aus Schleswig-Holstein angucken. Die finde ich das ganz smart machen. Und wo man aber auch so einen Migrationspfad gegangen ist, erst mit den Office-Applikationen und dann erst in der zweiten Phase auch auf Betriebssystemebene zu gehen, um da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zu überfordern. Das gucken wir uns gut an. Und ich finde das sehr interessant, wie die das machen. Da können wir sicherlich eine Menge von lernen. Und das ist auch ein Stück weit Rollenmodell.
Vielen Dank. Dann sind wir somit mit dieser Debatte auch wieder durch. Wir nehmen diesen Tagesordnungspunkt und vor allem den Bericht der Bundesregierung zur Kenntnis. Das ist somit erfolgt. Dann darf ich Tagesordnungspunkt 3 aufrufen, darf unseren Gast noch verabschieden. Vielen Dank, dass Sie da waren. Tagesordnungspunkt 3, Bericht der Bundesregierung über Maßnahmen der Bundesregierung für Bürokratierückbau. Wir haben auch da vereinbart, eine Debattenrunde und ein Eingangsstatement von 5 Minuten. Neben unserem parlamentarischen Staatssekretär Thomas Jatzombeck darf ich Herrn Dr. Stefan Otten noch begrüßen bei uns. Vielen Dank, dass Sie da sind. Aber bitte um Einführung.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Thema Bürokratie brauche ich, glaube ich, in seiner Problemlage nicht zu beschreiben. Und wir haben uns vorgenommen, die Bürokratie zurückzubauen. Friedrich Merz hat das zu einem wesentlichen Ziel erklärt. Wir hatten heute ja schon über den Digital Omnibus gesprochen. Die gesamten Omnibusverfahren in der Europäischen Union ist etwas, was insbesondere auch von Bundeskanzler Friedrich Merz ausgegangen ist. Und wir müssen natürlich auch selber was tun. Und wir tun auch selbst was. Und deshalb haben wir uns mit unserem Ministerium an die Arbeit gemacht und hier verschiedene Dinge bereits in diesem ersten halben Regierungsjahr am Ende erreicht. Das Erste, was wir gemacht haben, ist die Modernisierungsagenda mit entsprechend ambitionierten Zielen, die wir uns vorgenommen haben. Wir wollen 25% der Bürokratiekosten in der Wirtschaft entlasten. Das ist ein insgesamter Betrag von 16 Milliarden Euro. Und wir wollen auch 10 Milliarden Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger am Ende hier erzielen. Und das, was wir hier gemacht haben, war zunächst eine bereits beschlossene Maßnahmen im Plural in Höhe von 3 Milliarden Euro. Davon entfallen mehr als 2 Milliarden auf den sogenannten Bauturbo, den wir hier in Zusammenarbeit mit dem Bauministerium realisiert haben. Das liegt all diesen Dingen anheim. Wir können natürlich nur Bürokratie reduzieren mit den Häusern zusammen, weil es dann auch in den entsprechenden Fachgesetzen sich entsprechend wiederfindet. Wir haben aber auch weitere Dinge hier gemacht, das Vergabebeschleunigungsgesetz, das Bankenrichtlinienumsetzungs-, das Bürokratieentlastungsgesetz, Entbürokratisierung in der Pflege, Bundeswehrplanungs- und Beschaffungsbeschleunigungsgesetz. Das waren die ersten 3 Milliarden, die haben wir relativ schnell erreicht. Wir hatten jetzt das erste Entlastungskabinett auch am 5. November. Das soll auch in der Zukunft weiterhin stattfinden. Das ist also keine einmalige Sache gewesen, sondern wir sind jetzt dabei, alle Ministerien weiterhin anzuhalten mit Vorschlägen, um genau unsere verabredeten Einsparziele zu erreichen. Wir werden hier, wenn alle Zusagen eingehalten werden, auch noch mal auf weitere 5 Milliarden Entlastung kommen. Damit wären wir dann insgesamt schon bei 8 Milliarden. Das heißt, die Hälfte dessen, was wir uns für die gesamte Legislaturperiode hier vorgenommen haben. Ich will hier mal einzelne Dinge auch an der Stelle benennen. Das ist das Gebäudetyp-E-Gesetz. Glaube ich, super wichtig. Jeder, der irgendwie schon mal gebaut hat, weiß, wie groß die Auflagen sind. Wir wollen hier tatsächlich die Baustandards wieder etwas pragmatischer machen und damit auch dazu beitragen, dass es wieder günstigeren Wohnraum gibt. Wir haben aber auch zum Beispiel das Sofortprogramm Arbeitsschutz. Da werden 123.000 Beauftragte abgeschafft für Druckluft und Leitern und ich weiß nicht was noch alles. Das entlastet auch gerade kleinere und mittlere Betriebe deutlich. Haben weitere Projekte in der Pipeline, die hier gemacht werden. Insgesamt ist die Umsetzung für diese Maßnahmen verabredet bis zur Mitte des nächsten Jahres. Wir haben noch mal weitere 100 Millionen in Sofortmaßnahmen. Das ist zum Beispiel die Pflicht zur Weiterbildung von Wohnimmobilienverwaltern und Maklern nach der Gewerbeordnung. Außerdem haben wir auch das Heizungslabel abgeschafft, Änderungen an der steuerlichen Verordnung vorgenommen und den schnelleren Vollzug von Grundstücksgeschäften hier realisiert. Und über die EU-Dinge habe ich ja hier auch schon geredet teilweise. Ich will hier noch mal plakativ sagen, dass wir hier auch auf die EUTO-Regel gehen, also auf die One in, Two out. Das heißt, für alles, was neu beschlossen wird, sollen dann eben auch künftig zwei Dinge entlastet werden an dieser Stelle.
Vielen Dank. Dann steigen wir in die Debattenrunde ein. Und für die CDU-CSU Dr. Martin Blum.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Man merkt, die Bundesregierung ist mit großer Ernsthaftigkeit und hohem Tempo bei dieser Herausforderung am Werk. In den wenigen Monaten der Amtszeit haben wir jetzt schon einige Meilensteine. Das fängt an bei der Errichtung des Ministeriums an sich. Das geht über zur Modernisierungsagenda des Bundes. Das geht weiter mit dem Entlastungskabinett. Und jetzt stehen wir möglicherweise in dieser Woche ja vor einem weiteren Meilenstein. Morgen kommen die Ministerpräsidenten gemeinsam mit dem Bundeskanzler zu einer Ministerpräsidentenkonferenz zueinander. Dort soll über eine Modernisierungsagenda Bund und Länder verhandelt werden. Ein wichtiges Vorhaben, weil Bürokratie ist nicht etwas, was allein auf Bundesebene ein Problem ist, sondern auch im föderalen Verhältnis von Bund und Ländern zueinander. Können Sie uns einen Einblick geben, wie sich aktuell die Verhandlungen mit den Ländern gestalten und vielleicht auch schon, was wir da morgen erwarten können, beziehungsweise was Sie sich auch als Ministerium von diesem weiteren Meilenstein erhoffen?
Ja, Herr Kollege Dr. Blum, also ich habe die föderale Modernisierungsagenda bewusst nicht benannt, weil sie ja erst morgen beschlossen werden soll. Aber jetzt haben Sie schon so viele Dinge daraus zitiert, die alle auch so korrekt sind in der Form. Deshalb unterstreiche ich das jetzt erstmal an der Stelle. Und ich kann sagen, dass mein Freund Philipp Amthor dieses Thema für uns verhandelt und hier auch mir gerade nicht nur schreibt, sondern auch die ganze Nacht unterwegs gewesen ist und dass hier doch sehr, sehr viele von den offenen Punkten, die noch zu diskutieren waren, gelöst wurden. Und jetzt hängt es von den Ministerpräsidenten und dem Bundeskanzler ab, am Ende das zu vollziehen, die letzten Dinge zu lösen. Aber wir sind guter Dinge, dass wir hier wirklich ein sehr umfangreiches Werk hinbekommen. Und vieles von der Bürokratie findet ja in der Tat auf der Länder- und auf der kommunalen Ebene statt. Und insofern bin ich guter Dinge, dass wir hier noch einen weiteren wichtigen Punkt machen.
Neben den gesetzlichen Vorschriften sind es ja vor allem auch untergesetzliche Vorschriften, etwa in Form von Regelungen von Berufsgenossenschaften, Krankenkassen, Renten- und Unfallversicherungsträgern, Kammern, Förderergebern, Normungs- und Selbstverwaltungsorganisationen, die zu viel Bürokratie in unserem Land führen. Wird die Bundesregierung auch diesen Bereich der Bürokratie künftig stärker in den Blick nehmen, dabei auch den NKR beziehen? Und was plant die Bundesregierung in diesem Zusammenhang?
Ja, also wir haben das Thema im Blick. Das ist für uns wichtig. Das sind viele Selbstverwaltungskörperschaften. Denen können wir am Ende keine Vorschriften machen. Aber wir gehen mit allen Beteiligten in Infight und reden denen ins Gewissen. Und das ist aus meiner Sicht natürlich wichtig, dass wir auch an der Stelle entsprechend weiterkommen.
Sie haben eine wichtige Maßnahme in Ihren einleitenden Ausführungen angesprochen. Nachdem die Bundesregierung ja das ausufernde Beauftragtenwesen in der Bundesregierung selbst eingegrenzt hat, gehen wir jetzt an, das ausufernde Beauftragtenwesen in der Wirtschaft einzugrenzen. Können Sie das noch mal ausführen, was das konkret bedeutet und auch wie viele Unternehmen im Land dadurch letztlich auch entlastet werden?
Ja, in der Tat war es unser Ziel, Beauftragte in der Bundesregierung zu reduzieren. Das haben wir an der Stelle auch gemacht. Und Sie sehen ja auch, dass man auch als parlamentarischer Staatssekretär auch durchaus eine breitere Menge von Themen bearbeiten kann. Ich hoffe, dem dann auch gerecht zu werden. Das gilt für die Unternehmen in gleicher Weise. Wir haben hier Beauftragte für Themen, wo man sich schon die Frage gestellt hat, ob das wirklich irgendwie in der heutigen Zeit noch Sinn ergibt, von Leiterbeauftragten über Druckluftbeauftragte etc. Wir haben also insgesamt jetzt uns verabredet, bis zum Sommer 123.000 Sicherheitsbeauftragte abzuschaffen. Und wir werden auch in der föderalen Modernisierungsagenda hier auch noch mal eine weitere signifikante Zahl auch herbeiführen von Beauftragten, die dann am Ende halt eben abgeschafft werden können. Und damit können die Leute dann ihre ganze Kraft wieder der eigentlichen Tätigkeit widmen.
Können Sie uns da noch einen Ausblick geben, was jetzt die nächsten zentralen Vorhaben sind aus Sicht der Bundesregierung neben den Punkten, die Sie schon benannt haben, einleitend?
Das Entscheidende dabei ist jetzt, dass wir die Dinge auch durchsetzen. Und ich habe schon mal gesagt, dass wir das ja nicht selber bestimmen können, sondern das sind alle Ministerien, die in ihren Bereichen jetzt hier Vorschläge gemacht haben, die sich auch verpflichtet haben. Das ist nicht unverbindlich, das ist eine Verpflichtung, die Dinge dann auch tatsächlich einzulösen, auch bis zum Sommer. Da haben wir, glaube ich, dann alle einen Beitrag, wenn es hier in den Bundestag kommt, auch zügig für die entsprechenden Gesetzgebungsverfahren zu sorgen. Wir bleiben jetzt da dran. Wir werden auch weiter nerven, dass dann tatsächlich die Umsetzung auch erfolgt. Und das Entlastungskabinett war jetzt das erste Entlastungskabinett. Das wird es jetzt weiter regelmäßig geben. Und wir werden natürlich jetzt auch weiter drücken, bei allen Ministerien hier entsprechend auch Vorschläge zu unterbreiten, die wir dann umsetzen können.
Vielen Dank. Und für die AfD, Herr Mark.
Ja, Herr Staatssekretär Jatzombek, ich will vielleicht mal ganz kurz was zum Stil sagen, den wir hier untereinander pflegen. Man kann natürlich so eine Ausschusssitzung auch nutzen, um jemanden zu beleidigen oder abfällige Bemerkungen oder polemische Bemerkungen zu machen. Das ist die Frage, ob das in einem Digitalausschuss unbedingt sinnvoll ist. Großes Unverständnis habe ich dafür, wenn das von der Bundesregierung kommt. Also wenn wir hier untereinander als Parteien uns bekabbeln, dann ist das, kann man das machen. Aber Sie sind hier als Vertreter der Bundesregierung und dann in dieser Form zu antworten oder auch nicht zu antworten und das dann mit einer Beleidigung abzuschließen, halte ich für unangebracht. Gut, kommen wir aber mal zum Demokratieabbau. Ich hatte die Freude, vor 9 Jahren im Steuerungskreis eines Berliner Senats zu sitzen, der alle Verwaltungsvorgänge Berlins innerhalb von 6 Jahren digitalisieren wollte. Dieses Projekt ist absehbar natürlich gescheitert. Und nach 2 Jahren fing man dann so an, wir wollen die sogenannten Quick Wins schaffen. Also man hat dann einfach geguckt, wo können wir überhaupt relativ schnell was zusammenklauben, um irgendwo zumindest kleine Erfolgserlebnisse zu haben. Und das, was jetzt als Dokument vorliegt, ist erstmal schon beachtlich. Also auch, ich finde es eine gute Leistung, das ist ein guter Anfang. Aber mir fehlt so ein bisschen das übergeordnete Konzept. Das klingt so ein bisschen so, als hätte man jetzt schon angefangen, die Quick Wins zu schaffen, als hätte jedes Ministerium gesagt, was könnte dann ganz schnell liefern, wo man was vorweisen kann. Deswegen die Frage, gibt es so ein übergeordnetes Konzept für die Modernisierung oder macht da jedes Ministerium das, was gerade irgendwie geht?
Ja, also Herr Kollege, weil Sie die Stilfragen ansprechen, dann will ich auch noch mal darauf eingehen. Also wenn ich hier 5 Minuten lang erkläre, was die Ergebnisse sind von unserem europäischen Gipfel und das mit Fakten und Zahlen untermauere und Sie jedes Mal in Ihrem Wortbeitrag sagen, es wurde nichts erreicht, dann tut es mir auch leid, dass ich dann irgendwann auch mal sage, das ist keine Art der Auseinandersetzung miteinander. Also mir ist es egal, von welcher Fraktion hier die Fragen kommen. Wer hier eine vernünftige Frage stellt und an einem sachlichen Dialog interessiert ist, der kriegt von mir auch Antworten, so gut ich es kann, in die Tiefe und eine sachliche Auseinandersetzung. Das gilt auch für die AfD. Aber wenn Sie es darauf anlegen, hier irgendwie uns zu desavouieren, dann dürfen Sie sich nicht wundern, dass wir mit gleicher Münze auch zurückzahlen. Und das ganz im Ernst, mir so eine Frage zu stellen und noch 7 Sekunden Antwort Zeit übrig zu lassen. Nee, das sind alles totale Zufälle.
Sie reden jetzt gerade in der Zeit, in der ich gerne Fachfragen klären könnte.
Ja, Ihre Fachfrage hat sich ja gar nicht bezogen auf das, was wir jetzt hier machen. Ich habe Ihnen ja auch die Dinge vorgetragen, die verabredet worden sind. Sie haben die Dokumente ja auch alle zur Verfügung gestellt bekommen. Wir haben ja insgesamt mit der Modernisierungsagenda tatsächlich den strategischen Rahmen insgesamt gesetzt, der auch sehr umfangreich in alle Bereiche hinein die Strategien definiert. Und das werden wir jetzt mit der föderalen Modernisierungsagenda auch machen. Und wir haben dann zusätzlich diese Entlastungskabinette. Und mit dem ersten haben wir begonnen. Das übergeordnete Ziel ist es, diese 16 Milliarden Bürokratieaufwand zu reduzieren. Und dahin müssen wir kommen. Und deshalb werden wir jetzt Quartal für Quartal alle Ministerien auffordern, uns Vorschläge zu machen, wie sie das in ihren Bereichen erzielen können. Und das Gesamtziel werden wir einhalten. Das ist die schlicht und ergreifende Strategie, die halt eben dahinter steht. Und die Wahrheit ist, dass es wahrscheinlich auch Dinge gibt, die auch hier im Bundestag diskutiert werden. Und deshalb werden wir nicht nachlassen, wir werden hier am Ball bleiben. Und wir müssen gucken, dass wir dieses Ziel bis zum Ende der Periode erreichen. Da haben wir jetzt mit Zusagen für 8 Milliarden, finde ich, schon unter dem Strich schon mal einen Schritt nach vorne gemacht. Das muss jetzt umgesetzt werden und wir werden jetzt weiter daran arbeiten.
Sie geben ja immer bestimmte Beträge an, die eingespart werden. Da würde mich interessieren, erstens, wie werden die ermittelt? Und zweitens, wenn neue Gesetze geschaffen werden, dann werden ja auch immer die Kosten angegeben, die diese schaffen. Haben Sie mal einen Abgleich gemacht, ob die Kosten bei der Abschaffung, die Sie bei der Abschaffung eines Gesetzes einsparen, mit den Kosten übereinstimmen, die Sie bei Schaffung dieses Gesetzes angegeben haben?
Ja. Also, wir haben den Normenkontrollrat, der macht am Ende die Berechnung. Das ist ja auch kein neues Instrument, der macht das schon über viele Perioden hinweg. Ich glaube, der Normenkontrollrat hat immer seine Berichte gemacht, die wurden aber nicht immer von allen Beteiligten so sehr ernst genommen, wie wir es jetzt tun. Für uns ist das eine maßgebliche Grundlage. Wir haben zusätzlich das Statistische Bundesamt und am Ende ist aber das, was der Normenkontrollrat hier an Messung macht, das für uns Maßgebliche. Wir haben natürlich teilweise Vorschriften. Wenn ich hier von diesen Druckluftbeauftragten spreche, dann wird sich wahrscheinlich keiner mehr von uns zu seinen Lebzeiten noch daran erinnern, wann das mal eingeführt wurde. Und wahrscheinlich war das damals sogar auch sachgerecht. Aber wir finden natürlich auch viele Dinge vor, die da sind, weil sie irgendwann mal Sinn ergeben haben und heute keinen Sinn mehr ergeben. Und die müssen wir identifizieren und aufheben.
Vielen Dank. Und für die SPD, Pasamabi.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank, Herr Staatssekretär, für die Darstellung der Meilensteine, die wir als Koalition gemeinsam schon erreicht haben. Und auch von unserer Seite aus viel Erfolg an die Verhandlerinnen für die föderale Modernisierungsagenda, damit wir da ein gutes Ergebnis morgen auf der MPK auf den Weg bringen können. Ich habe in der Tat auch noch ein, zwei Fragen zum vorgelegten Bericht. Sie sind ja gerade auf den Normkontrollrat eingegangen und die Ermittlungs- und Bewertungsmethoden. Nochmal eine grundsätzliche Frage auch für künftige Entlastungskabinette. Es gab ja das Schreiben des Ministers, es gibt sozusagen die Staatssekretärsrunde oder die Koordinierung, die beim Amt liegt, wo dann ja auch Ideen eingebracht werden, Zumeldungen erfolgen von den Ressorts. Nochmal vielleicht einen Satz zum Thema Auswahl und auch Priorisierung von Ihrer Seite aus der Maßnahmen oder der Ideen, die da einkommen. Dann würde mich noch interessieren, wie die Maßnahmen, wenn sie denn dann vollzogen sind, also bewertet werden, ob es da ein standardisiertes Vorgehen gibt. Ich nehme mal an, auch mit dem NKR, dass man dann einfach einen Abgleich nach einer gegebenen Zeit macht von tatsächlichen Kosten und Zeitersparnissen. Wie häufig macht man das und wie stellt man da eine gewisse Transparenz her?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also den Abgleich macht das Statistische Bundesamt. Wir sind jetzt nicht, glaube ich, aufgerufen, den Fachministerien jetzt eine Hierarchie sozusagen zu diktieren. Ich glaube aber, in der Natur der Sache liegt es auch, dass es im Anfang immer leichter ist als zum Ende hin. Am Anfang findet man wahrscheinlich schneller noch Dinge, von denen man sich trennen kann. Und dann später geht es dann auch ins Eingemachte. Deshalb ist das auch ein Projekt, was über die gesamte Legislaturperiode am Ende halt eben gehen wird. Und ich darf aber schon sagen, auch glaube ich jetzt im Namen von Philipp Amthor, der ja hier wirklich sehr, sehr viele zähe Gespräche geführt hat, dass es schon auch ein gemeinsames Verständnis in der Regierung gibt und auch einen gemeinsamen Willen, Dinge abzubauen. Und natürlich ist das ein Aspekt, dass wir aufpassen müssen, dass nicht auf der anderen Seite neue Dinge aufgebaut werden. Und die Verpflichtung haben wir hier alle gemeinsam auch als Deutscher Bundestag, denn bei jedem Gesetz stehen ja auch Erfüllungsaufwände dabei und Belastungen für die Wirtschaft. Und deshalb, glaube ich, liegt es auch an uns, dafür zu sorgen, dass nicht neue Dinge nachkommen.
Vielen Dank. Abschließende Frage. Alle Ebenen im Land sind ja dazu aufgerufen, zu Bürokratieabbau und Vereinfachung beizutragen. Mich würde interessieren, auch hinsichtlich des Dialogs mit der Wirtschaft, insbesondere auch mit den Verbänden, welche Beiträge aus Ihrer Sicht denn die Verbände, die Wirtschaft mit ihren Gremien, mit ihren Normierungsgremien und ihren Kammern selber leisten können, um zur Vereinfachung beizutragen? Das ist ja auch eine spannende Frage.
Wenn ich richtig über den Zaun gehorcht habe, könnte das morgen noch ein Thema werden, genau auf diese Punkte einzugehen, die Sie da adressieren. Ich glaube, mein eigener Oberbürgermeister sagt dann immer, wir sind dann auch als Kommunen Opfer und Täter gleichzeitig. Und das trifft es, glaube ich, auch ganz gut. Also Bürokratie entsteht nicht nur im Bund, sondern da sind auch andere gefordert. Und das gilt auch sicherlich in die Selbstorganisation der Wirtschaft hinein. Auf der anderen Seite machen wir es manchmal auch das Leben schwer. Deshalb haben wir den Dialog mit den Verbänden geführt, um auch von den Praktikern zu erfahren, wo Themen sind, die im Weg stehen. Aber umgekehrt, glaube ich, ist da auch jeder auf der Verbandsebene selber. Also ein Thema auch wie die 24-Stunden-Gründung, was eins der Themen auch unserer Modernisierungsagenda ist. Da ist sicherlich auch das Thema der Kammern auch ein Beitrag, der uns hier helfen wird, wenn sie den leisten.
Vielen Dank.
Dankeschön. Und für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Heuberger.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch mir vielen Dank, Herr Staatssekretär, für den Bericht. Wir haben das mit Spannung auch aufgenommen, den Bericht, haben das auch bereits öffentlich kommentiert. Und finden da auch viele positive Sachen. Also grundsätzlich die Idee, die Wirtschaft an vielen Stellen zu entlasten, ist eine gute Sache. Aufwand zu reduzieren, was Formulare angeht, was Nachweise angeht, die nicht an jeder Stelle notwendig sind. Ob das zu der versprochenen Entlastung führt. Wir hatten jetzt gerade viel über die Messmethodik und so gesprochen, oder wer da jetzt zuständig ist, Statistisches Bundesamt, NKR, ob das dann wirklich auch die Auswirkungen hat, werden wir dann erst sehen, wenn es in Kraft ist. Was uns viel zu kurz gekommen ist, ist die Belastung für Bürgerinnen und Bürger. Also dass der Fokus vor allem auch auf Unternehmen liegt und dann auch ein gewisser Effekt dann auf Bürgerinnen und Bürger indirekt erwartet wird, ist klar. Aber dass wirklich Bürgerinnen und Bürger merken, beim zweiten Kind war es einfacher mit den ganzen Behörden als beim ersten Kind vor 2 Jahren. So. Also dass man wirklich diese praktischen Auswirkungen hat, weil wir auch denken, dass das viel damit zu tun hat, wie Menschen den Staat wahrnehmen. Und dass man das noch mal mehr in den Fokus drücken sollte bei weiteren Durchgängen. Es sind ja auch weitere Durchgänge geplant. Wichtig ist auch, dass unter dem Deckmantel des Bürokratieabbaus nicht Abstriche bei Verbraucherschutz oder Bürgerinnenrechte gemacht werden, dass Sachen durchgeschoben werden, die, kann man politisch andere Ansichten haben, aber an anderer Stelle diskutiert werden müssen. Das eine Beispiel war im Bereich des Innenministeriums, wo die Langzeitobservierung von Verdächtigen nicht mehr nach dem Vier-Augen-Prinzip erfolgt, sondern das von einzelnen Referentinnen entschieden werden kann. Das sind Sachen, kann man unterschiedliche politische Meinungen haben, wie das ist, aber das ist kein Bürokratieabbau in irgendeiner Form, sondern das ist einfach nur eine Änderung von Verfahren innerhalb eines Ministeriums, und sowas muss dann entsprechend im Innenausschuss diskutiert werden, kann nicht einfach so hier mit reingeschummelt werden. Und ein letzter Punkt ist, dass es wichtig ist, dass nicht nur die Sachen in den Blick genommen werden, die bestehende Regulierung angeht, sondern eben auch nach vorne geblickt die Regulierung angepackt wird. Und da mache ich mir auch so ein bisschen Sorgen, jetzt auch mit Blick, was morgen kommen soll, dass gerade die Evaluation zurückgeschraubt werden soll an manchen Stellen, weil ich sehe eine große Chance darin, dass wir, und das haben Sie ja vorbildlich gemacht bei der Modernisierungsagenda, messbare Ziele sich gegeben, dass man messbare Ziele hat und dann evaluiert, was neue Rechtsetzung angeht, und dann nachsteuert oder eben auch sagt, braucht man, funktioniert nicht so, wie es gewollt ist. Und da sehe ich noch so ein bisschen eine Lücke, dass man auch für künftige Gesetzgebung diese Nachfassung hat. Deswegen wäre da auch meine Frage, ist eine systematische Evaluation jetzt der Maßnahmen, die hier beschlossen sind, aber auch künftige Gesetze, geplant in irgendeiner Form, also unabhängig vom Ressort, um wirklich die Wirksamkeit zu testen nach einem gewissen Zeitpunkt und zu sagen, zielt es auf die, oder sind die Ziele, die man sich gesetzt hat, werden die erreicht oder nicht? Und wenn nicht, steuert man nach. Gibt es da einen Mechanismus, der da erdacht wird?
Ja, vielen Dank für die Ausführungen und auch für die Fragen. Also, wie messen wir das am Ende? Wir werden das jetzt mit Normenkontrollrat und Statistischem Bundesamt, werden wir die Erfolge halt eben messen. Und das ist das, worauf es dann am Ende halt eben auch ankommt, dass wir zum Ziel kommen. Was den Punkt betrifft mit den Bürgerservices oder dem Aufwand für die Bürgerinnen und Bürger, das teile ich, das ist wichtig und will dann mal sagen, wir machen auf der einen Seite natürlich Reduktion von Verfahren. Das funktioniert so, wie es funktioniert. Das ist sozusagen ein zweiseitiger Prozess. Und auf der anderen Seite wollen wir mit digitalen Verfahren es erleichtern. Wir wollen mit KI manchen Komplexitäten entgegentreten. Gerade beim Thema Planung und Genehmigung haben wir sehr viel investiert, um jetzt diese Genehmigungsplattform zu bauen und mit der bestehenden Bürokratie klarzukommen und die Genehmigungszeiten zu halbieren. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir jetzt auch mit dem Notstaatsvertrag, der ja hier auch schon im Deutschen Bundestag ratifiziert wurde, mit dem Notstaatsvertrag auch ein Instrumentarium haben, um am Ende halt eben Formulare einfacher zu machen, vorausgefüllt zu machen, Vorgänge auch automatisch zu machen, was wir vorhaben. Deshalb ist das sozusagen ein zweiseitiger Prozess. Dinge abbauen und durch Automatisierung halt eben die bestehende Bürokratie besser handhabbar zu machen.
Dankeschön. Vielen Dank, und für die Linke Frau Vogtschmidt.
Vielen Dank. Ich würde gerne noch mal auf einen Punkt eingehen, der bis jetzt noch ein bisschen kurz gekommen ist. Und zum einen nämlich der Bürokratieabbau und Rückbau im Arbeitsschutz. Denn wenn wir so diesen Maßnahmenkatalog lesen, müssen wir schon ehrlich sagen, dass wir diesen geplanten Rückbau im Arbeitsschutz als einen ziemlich gefährlichen Angriff auch auf die Sicherheit von Beschäftigten und auch auf die Gesundheit der Beschäftigten sehen. Denn unter einem Vorwand der Bürokratieentlastung wird ja beispielsweise auch die Pflicht für die Bestellung eines Sicherheitsbeauftragten in kleinen und mittleren Unternehmen abgeschafft oder zumindest drastisch gesenkt. Deswegen würde uns schon sehr interessieren, auf welcher konkret empirischen Grundlage denn da entschieden wurde, dass die Pflicht zur Bestellung eines Sicherheitsbeauftragten in kleinen und mittleren Unternehmen als in Anführungszeichen unnötige Bürokratie identifiziert wurde. Wurden bei der Entscheidung auch Gewerkschaften und ArbeitnehmerInnenvertretungen in Bezug auf die Überlegung dieser Streichung mit einbezogen? Wenn ja, welche? Und wie stellt denn die Bundesregierung sicher, dass auch die geplante Abschaffung von rund 123.000 Sicherheitsbeauftragten in diesen kleinen Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten keine Absenkung des präventiven Arbeitsschutzniveaus in Deutschland zur Folge hat? Also wie wird dann alternativ der Schutz der Beschäftigten vor Ort konkret gewährleistet oder kalkulieren Sie auch oder mit wie vielen zusätzlichen Arbeitsunfällen oder auch Berufskrankheiten rechnen Sie denn jetzt pro Jahr in den betroffenen Unternehmen?
Also wir rechnen erstmal mit gar keinem, im Gegenteil, sondern am Ende, Sie beschreiben ganz gut, was genau die Schwierigkeit jetzt in dem Verfahren ist. Dass bei jeder Regel, über die man jetzt hier redet, es natürlich auch immer Argumente gibt, warum sie vielleicht doch Sinn hat und dass Akteure sagen, aber genau die Regel kannst du nicht aufheben. Nur kriegt man natürlich keinen Bürokratieabbau hin, wenn man überall da, wo auch mal jemand sagt, das können wir nicht machen, sagt, dann machen wir es halt nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem der Vergangenheit gewesen. Wir haben jetzt auch das Ressortprinzip hierbei gesetzt. So, und der Vorschlag konkret ist vom BMAS gekommen. Ich glaube, das hat man mit sehr großer Sorgfalt da gemacht und ich bin mir ziemlich sicher, dass es keinerlei negative Auswirkungen auf die Sicherheit in den Betrieben haben wird.
Ich hatte ja noch die Nachfrage gestellt, ob dabei auch Gewerkschaften und ArbeitnehmerInnenvertretungen für die Überlegungen mit einbezogen wurden. Und welche alternativen Vorschläge haben Sie denn oder wovon gehen Sie denn aus, was dann alternative Vorschläge sind, dass eben das Arbeitsschutzniveau in Deutschland nicht gesenkt wird, wenn man eben diese 123.000 Stellen streicht?
Ich kann noch mal versuchen, die Systematik zu erörtern. Also wir haben ein Gesamteinsparvolumen beschlossen und jedes Ressort ist jetzt aufgefordert, im Rahmen dessen anteilige Maßnahmen zu präsentieren. Und deshalb ist das ein dezentraler Entscheidungsprozess. Deshalb werde ich Ihnen auch bei anderen Sachen nicht sagen können, wie da die einzelnen Entscheidungswege gelaufen sind, weil das in der Verantwortung des jeweiligen Ressorts liegt. Und ich glaube, das muss man dann mit dem BMAS besprechen oder befragen, welche Beteiligung sie gemacht haben. Mir fällt das jetzt schwer zu glauben, dass im BMAS da die Tarifpartner nicht mit einbezogen worden sind. Insofern, wenn wir solche Vorschläge von den Fachleuten bekommen, gehen wir davon aus, dass die ausgewogen und vertretbar sind.
Okay, dann hoffen wir natürlich, dass in der allen Weisheit dann auch die Gewerkschaften und ArbeitnehmerInnenvertretungen da auch mit einbezogen wurden und dass das Arbeitsschutzniveau in Deutschland dann auch nicht gesenkt wird. Nochmals vielleicht zum Gesetz der Modernisierung und auch Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung, weil wir da ja auch einige Punkte zur Streichung drin haben. Liegt bei diesem Gesetz denn eine konkrete Personalbedarfsanalyse auch zugrunde, weil es auch im Bericht aufgefasst wurde?
Also auf die Gefahr, dass ich mich jetzt aber wiederhole, ist der Mechanismus aber immer noch derselbe, den ich vorhin erklärt habe. Wir haben die entsprechenden Ressorts aufgerufen, uns Vorschläge zu machen. Und deshalb liegt das dann in der Hoheit des jeweiligen Ressorts, was am Ende da entschieden wurde. Und wir gehen davon aus, dass da entsprechend fach- und sachgerechte Entscheidungen getroffen worden sind. Also Sie haben gerne die Möglichkeit, das auch nochmal auf dem schriftlichen Wege zu fragen. Dann werden wir die entsprechenden Fachressorts beteiligen und uns von denen Erkundigungen einholen. Wir haben aber keinerlei Hinweise darauf, dass irgendwo leichtfertige Entscheidungen getroffen wurden.
Vielleicht letzte Frage. Also Sie können dadurch dann wahrscheinlich jetzt auch keine Aussagen dazu treffen, welche Ressorts den Erfüllungsaufwand beispielsweise im Sinne der angeschriebenen One-in-Two-Out-Regelung reduziert haben. Das müssten wir dann auch einzeln abfragen. Welchen Erfüllungsaufwand, also welche Ressorts den Erfüllungsaufwand im Sinne der angeschriebenen One-in-Two-Out-Regelung reduziert haben, da können Sie jetzt wahrscheinlich auch keine Aussage treffen, richtig?
Okay, ich kann zumindest sagen, dass die größten Einsparungen beim BMWSB durch den Bauturbo erfolgt sind.
Vielen Dank. Dann sind wir am Ende dieser Debattenrunde angekommen. Der Ausschuss nimmt, wenn es keinen Widerspruch gibt, den Bericht der Bundesregierung dann zur Kenntnis, ist somit erfolgt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen, bei Herrn Dr. Otten und natürlich beim parlamentarischen Staatssekretär Thomas Herzombeck. Vielen Dank. Der öffentliche Teil der Sitzung ist dann hiermit beendet und im Nicht.